Willkommen zur Ausgabe 5 von Zeit für Wissenschaft und ich freue mich sehr, dass wir uns heute in Richtung Naturwissenschaften begeben, zum ersten Mal bei Zeit für Wissenschaft. Und da freue ich mich sehr, dass ich Herrn Professor Christoph Spöttl bei mir begrüßen darf heute. Sie sind vom Institut für Geologie und leiten dort die Arbeitsgruppe für Quartärforschung. Ich glaube, jetzt ganz, wenn man ganz allgemein einsteigen, Sie interessieren sich für, könnte man sagen, die Geschichte unseres Planeten und versuchen, mehr darüber herauszufinden, indem Sie in Höhlen gehen und Höhlenforschung betreiben. Was genau interessiert Sie da? Könnte man das so zum Einstieg kurz umreißen?
Ja, grüß Gott einmal. Danke für die Einladung. Sie sind da ganz richtig unterwegs. Ich glaube, man sollte vielleicht noch kurz den Begriff Quartärforschung etwas beleuchten, der nicht so ganz im täglichen Jargon existiert, glaube ich. Die Kurzinformation ist, dass in der Geologie das, was das Jüngste in der Erdgeschichte betrifft, als Quartär bezeichnet wird. Und ich habe sozusagen die Aufgabe, mich mit diesen Dingen beschäftigen zu dürfen. Die Erdgeschichte ist ja immerhin 4.500 Millionen Jahre lang. Und in diesem langen Bereich, das Kerngebiet der Geologen und der Erdwissenschaftler darstellt, ist das Quartär das Allerjüngste und sozusagen das, was uns am nächsten liegt. Und die Fragestellung, die wir in unserer Arbeitsgruppe verfolgen, ist eigentlich über diese Zeit, die uns auch direkt betrifft, weil wir als Menschen dort entstanden sind, mehr zu erfahren und vielleicht auch ein besseres Verständnis für die Entwicklung des Klimas und der Umwelt für die Zukunft aussagen zu können.
Woraus beziehen Sie die Informationen über die Geschichte? Wie versuchen Sie das zu rekonstruieren?
Es hat sich wie in allen naturwissenschaftlichen Bereichen in den letzten Jahrzehnten eine ziemliche Spezialisierung gegeben. Und wir sind da in einem großen Orchester tätig, würde ich mal so sagen, wo es große Instrumente gibt, die zum Beispiel im Ozeanbereich forschen. Das machen wir in Österreich nicht oder fast gar nicht, weil wir also eigentlich keine Küste mehr haben und keinen Hafen. Es gibt eine große Arbeitsgruppe weltweit, die sich mit Eis beschäftigt, zum Beispiel in Grönland oder vor allem in der Antarktis. Auch das machen wir nicht, sondern wir haben uns auf zwei sogenannte Archive spezialisiert, die in den Alpen und im Alpenraum eine große Rolle spielen. Das sind einerseits die Höhlen und andererseits aber auch Sedimente an der Oberfläche, wie von alten Seen zum Beispiel oder von Gletschern.
Und was die Höhlenforschung betrifft, das ist jetzt eigentlich auch noch ein relativ junges Forschungsgebiet im Vergleich.
Es hat Anfänge gegeben in den 70er Jahren in Deutschland für den mitteleuropäischen Raum und für den alpinen Raum, für den Großraum Alpen, hat es eigentlich so mit Ende der 90er Jahre begonnen. Es waren die ersten Studien und ich hatte damals vielleicht auch einen guten Riecher und auch eine Portion Glück und Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen im In- und Ausland, dass das eigentlich gut gestartet hat und dass wir heute in Innsbruck eigentlich sehr gut dastehen.
Mhm. Sie sagen, Sie haben einen guten Riecher gehabt. Was hat sich denn herausgestellt? Was für Informationen können aus den Höhlen entnommen werden? Auch bei uns jetzt zum Beispiel in den Alpen. Was ist das Wertvolle an dem Forschungsort?
Ich beginne vielleicht mit dem weniger Wertvollen, um das ganze Bild zu zeigen. Das weniger Wertvolle ist eigentlich, dass man wenig Direktes über das erfährt, was damals hier vor Ort geherrscht hat. Also sprich über die Vegetation oder über die Tierwelt. Mhm. Dazu gibt es zumindest zeitweise für gewisse Zeiten bessere Quellen. Und deswegen gehen wir auch in Seen zum Beispiel rein. Oder es gibt auch eine Fachgruppe, die sich in der Geografie mit Bäumen beschäftigt, mit Holz. Mhm. Die Stärke des Höhlenarchivs besteht darin, dass man weit in die Zeit zurückschauen kann. Ich stoße gewissermaßen ein großes Fenster auf, das verschlossen wäre, weil es eben aus Zeiten vor etwa 10.000, 12.000 Jahren keine Bäume gibt, die man entsprechend genau für den Alpenraum datieren kann, die eine schöne Zeitreihe ergeben. Das wäre eigentlich das, was man am besten hätte, eine jahresgenaue Zeitreihe. Kollege Nicolussi macht das seit Jahren erfolgreich im Nachbarinstitut für Geografie, aber das ist eben ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr möglich. Das ist der eine Punkt. Und der zweite ist, dass man mit den Höhlensedimenten indirekt sehr viel über diese Umwelt und über das Klima aussagen kann, weil man unter anderem die gleichen Parameter messen kann, wie zum Beispiel im Eis von Grönland möglich ist.
Und wie muss man sich das konkret vorstellen? Sie steigen in die Höhlen hinab und entnehmen dann dort Proben, oder wie läuft das dann konkret ab, damit Sie die Informationen...
Ja, natürlich hat die Community weltweit ein gewisses Fachwissen sich angeeignet, ja, um möglichst zielgenau zu wissen, wo man sucht. Wir haben in Österreich, man zahlt so einen etwa 14.000 bekannte Höhlen. Das Land ist ja nicht sehr groß, aber recht höhlenreich. Also ich kann niemals in meinem Leben auch nur 10% dieser Höhlen kennenlernen. Manche sind so groß, dass man wahrscheinlich niemals sie alle begehen wird von der Länge her. Die Vorinformation stammt eigentlich von Laien. Das muss ich echt explizit auch hier betonen. Das sind Höhlenforscherinnen und Höhlenforscher, die sich in der Freizeit dieser Thematik widmen, die diese Höhlen suchen, die sie vermessen, dokumentieren. Und diese Arbeit ist seit über 100 Jahren sehr erfolgreich gemacht, und auf dem bauen wir auf. Und dann können wir sagen, okay, in dem Gebiet gibt es interessante Objekte, und auch die Überlegung, ob das von der Geologie her Sinn macht, ob hier die richtigen, sag ich mal, der richtige Cocktail an Gesteinen existiert, um auch die besten Proben, die wir hier finden, festnageln zu können. Denn viele Höhlen, muss man ehrlich sagen, sind interessant, aber haben keine Informationen, sind stumme Zeugen. Das ist definitiv der Fall, und nur wenige Höhlen haben Ablagerungen, haben Spuren, haben auch Reste von früherer Fauna zum Beispiel. Auch der Mensch war in etlichen Höhlen drinnen, hat sich verewigt. Aber das sind ganz wenige nur. Deswegen forschen wir auch bewusst nicht nur im Alpenraum, sondern haben schon seit vielen Jahren diverse Aktivitäten mit Kolleginnen und Kollegen im Ausland laufen, weil wir das eben auch durchaus weitersehen möchten.
Eine wichtige Erscheinung in Höhlen, die, wenn man sich ihre Forschungsarbeit so ein bisschen durchsieht, immer wieder vorkommt, sind die Tropfsteine. Warum sind die so interessant oder so wichtig für Ihre Arbeit?
Ja, wenn man sich anhört, was in Höhlen vorkommt, dann sind das eigentlich jene, Sedimente, müsste man eigentlich korrekt sagen, die dem am nächsten kommen, was man eigentlich sucht, nämlich ein Buch, wo möglichst wenig Seiten fehlen, um eine Metapher zu verwenden. Wenn man aber sich andere Ablagen in Höhlen anschaut, dann muss man feststellen, dass hier in kurzer Zeit oft 1, 2, 3 Meter Ablagerungen gebildet worden sind, Seiten beschrieben worden sind, und dann fehlen wieder Jahrtausende, die Folgeseiten. Das heißt, diese Chronologie, diese Information ist sehr lückenhaft. Das ist eigentlich in kurzen Worten der Hauptgrund. Zudem kommt noch, dass diese Tropfsteine aus einem Material bestehen, das chemisch das gleiche ist, das eben unsere Kalkalpen bestehen, dass man eben mit modernen Methoden viel besser untersuchen kann, damit es beginnt zu reden und uns die Information preisgibt, wenn auch teilweise in verschlüsselter Form.
Wenn Sie sagen in verschlüsselter Form, wie kann man das entschlüsseln? Mit welchen Methoden arbeiten Sie da?
Ja, man kann sich das vielleicht so vorstellen, indem man sich überlegt, wie solche Tropfsteine wachsen oder entstehen. Wenn man sich gedanklich in eine Höhle versetzt, und zwar jetzt nicht im Eingangsbereich, sondern wirklich tiefer drinnen, wo die ewige Nacht herrscht, also wo es wirklich stockdunkel ist, und sich überlegt, was spüre ich oder was empfinde ich eigentlich mit meinem menschlichen Sensorium von dem, was da oberhalb der Höhle, wo es mich eigentlich interessiert, wo ich Informationen bekommen will, was wird davon bis in die Höhle fort, oder was wird transportiert bis in die Höhle, was spüre ich da drin eigentlich noch, was könnte möglicherweise in diesen Tropfsteinen aufgezeichnet werden, dann ist es eigentlich auf den ersten Blick sehr wenig. Aber wenn man dann, gerade wenn man richtig hinhört, dann hört man, dass es tropft. Und dieses Tropfen ist ja genau das, was von oben kommt, nämlich das Wasser. Und dieses Wasser ist der Schlüssel, der uns die Informationen von Oberwelt in chemischer, in verschlüsselter Form in diese tiefen Hohlräume bringt und aber dann nicht abfließt, sondern eben ein Teil der Stoffe, die im Wasser gelöst sind, kristallisieren aus, mikroskopisch klein und bilden Lage für Lage von diesem Archiv. Und wenn ich also verstehe, was im Wasser drinnen ist, dann kann ich dieses Archiv lesen. Das heißt, ein Schlüssel zum Dechiffrieren dieser Ablagerungen ist, indem man das moderne System, das heutige System einer Höhle möglichst ganzheitlich untersucht. Das ist eigentlich der Trick an der Sache. Also wir investieren in unserer Gruppe viel Zeit, um Höhlen zu instrumentalisieren. Wir gehen auch regelmäßig hin und nehmen Proben, untersuchen die Luft und so das Wasser, schauen uns, was oberhalb der Höhle gewissermaßen reintropft, reinfließt, wie sieht die Vegetation aus, Und dass, wenn ich dieses System verstehe, kann ich auch beginnen, das, was ich in Tropfstein messe, zu kalibrieren oder richtig zu interpretieren. Man kann nämlich auch ziemlich falsch liegen.
Sie haben, wie Sie das jetzt schildern, wie Sie das von Ihrer Herangehensweise her anlegen, die Informationen, die Sie daraus dann gewinnen, die sind zum Beispiel für, wie Sie es eingangs schon erwähnt haben, im Bereich Klima oder eben viel diskutierter Klimawandel von Relevanz. Inwiefern ist das in dem Bereich wichtig, was Sie da herausarbeiten?
Ja, wie gesagt, wir sind, um das Bild nochmal zu benutzen, ein Teil eines großen internationalen Orchesters. Mhm. Und so sehe ich mich und unsere Arbeitsgruppe. Das heißt, was wir machen, ist eine historische Klimaforschung. Also eine geschichtlich nach hinten betrachtete Erforschung dessen, was abgelaufen ist. Wir wollen diese Entwicklung regional gesehen, zum Beispiel hier für den Alpenraum, möglichst genau rekonstruieren. Das ist die primäre Arbeit und das, was wir eigentlich, denke ich, gut können und was wir eigentlich gut verstehen auch. Diese Daten münden dann mit vielen anderen Daten in ein möglichst ganzheitliches Bild, was sich hier klimatisch, umweltgeschichtlich getan hat. Und dieses Bild und diese Information, die dann zeitlich möglichst präziser ist, zu einem gewissen Zeitpunkt gab es die und die Entwicklungen, Änderungen in der Vegetation und so weiter, Änderung der Gletscher, Ausdehnung. Diese Information ist essentiell, um das, was dann eigentlich für die Zukunft benutzt wird, nämlich die Klimamodelle, laufen zu lassen. Ich bin selber natürlich kein Klimamodellierer. Wir haben mittlerweile mit Herrn Benoit-Zeo und einen Klimamodellierer auch bei uns in der Nachbarschaft gewissermaßen, was sehr erfreulich ist. Und diese Kollegen sind in der Lage, die physikalischen Prinzipien in gewaltige Klimamodelle zu bringen und die laufen zu lassen und zu schauen, wie unter gewissen geänderten Rahmenbedingungen, zum Beispiel abgesenkter Meeresspiegel, unterschiedliche Einstrahlung der Sonne etc., sich Auswirkungen regional oder in der Zukunft auch machen lassen. Aber wesentlich bei diesen Modellen ist, dass man auch rückwärts rechnen kann und so, okay, ich weiß, wie es wirklich war vor so und so viel Hunderten oder Tausenden oder Zehntausenden Jahren. Jetzt probiere ich mal, ob das Modell auch wirklich das einigermaßen wieder simulieren kann, um auch einfach ein gutes Gefühl zu bekommen. Das Modell kann die tatsächliche Welt, wie sie war, auch gut wieder abbilden. Ja. Und wenn das gemacht wird, und das ist ein Standardprozedere für die letzten 6 oder 10.000 Jahre, wo also relativ stabile Bedingungen herrschten, dann kann man dieses Modell auch mit einem großen Vertrauen in die Zukunft schauen. Natürlich nicht 1000 Jahre in die Zukunft, das ist wenig sinnvoll, aber doch in die nächste Zukunft.
Mhm. Für die letzten 6 bis 10.000 Jahre war es relativ stabil. Was davor instabil? Oder?
Ja, ich habe das so gemeint, weil wir seit 100.000 Jahren in einer Berg- und Talfahrt sind. Das ist das, was wir als Eiszeiten und Warmzeiten kennen. Schon seit Jahrhunderten ist das bekannt vom Prinzip. Übrigens auch in Innsbruck wurde maßgeblich daran geforscht. Und eben seit etwa gut 11.000 Jahren ist das Klima auf dieser Zeitskala ziemlich stabil. Was wahrscheinlich nicht zufällig damit zu tun hat, dass auch hier der Mensch dann sesshaft geworden ist. Und auch die ganze Technologie und so weiter begonnen hat, sich zu entwickeln. Also es gibt einen unmittelbaren Link auch natürlich zwischen Klima, Umwelt und Mensch.
Ja. Um jetzt noch einmal auf die Höhlen zurückzukommen. Sie erzählen jetzt, dass Sie die dort Proben mitnehmen, die Sie dann untersuchen. Jetzt wissen wir ja nicht erst seit den Unglücken in Höhlen, die in letzter Zeit passiert sind, dass das durchaus auch mit Gefahren verbunden ist und dass man eigentlich, relativ auch körperlich in einer relativ guten Verfassung sein muss, um solche Begehungen von Höhlen überhaupt durchführen zu können. Also viele sind ja auch für die Öffentlichkeit in dem Sinn gar nicht zugänglich, weil es zu gefährlich ist. Wie sind da Ihre Erfahrungen, wenn Höhlen sozusagen Ihr bevorzugtes Forschungsgebiet sind? Ja, wie ist das in Ihrer Arbeit?
Ich bin sehr, sehr an dieser Frage natürlich interessiert und wir haben sie auch in der Arbeitsgruppe öfter diskutiert. Denn um ganz ehrlich zu sein, gerade nach dem letzten großen Unfall, den wir an der Grenze zu Deutschland hatten, also nicht wir, sondern der aus dem Untersberg stattgefunden hat, ist einfach die Frage der Finanzierung ganz, ganz massiv und prekär geworden. Aber das hält natürlich nicht Forscher davon ab, nach wie vor in Höhlen zu gehen. Mhm. Nun muss man ganz klar sagen, der in Höhlen geht, hat eigentlich eine entsprechende Ausbildung hinter sich. Mhm. Und gerade im Bereich Österreich sind wir sehr stolz, dass wir eine sehr gute Infrastruktur haben diesbezüglich. Alles auf ehrenamtlicher Basis im Rahmen eines eigenen Verbandes von Höhlenforschern, das immerhin über 2000 Menschen umfasst, wo also regelmäßig Schulungen abgehalten werden, wo entsprechende Informationen verteilt werden, wo man sich austauscht, wie in jedem Rettungsdienst auch. Und insofern ist die Gefahr, dass jetzt plötzlich größere Unfälle in größerer Häufigkeit passieren, denke ich, nicht gegeben. Man kann sich nur selber an der Nase nehmen und sagen, man muss da nicht sich irgendwas beweisen oder den Kollegen beweisen, dass man schneller oder stärker ist, sondern es geht darum, sicher wieder herauszukommen. Und insofern haben wir bisher keinerlei Blessuren erlitten und ich hoffe, es wird so bleiben, aber ich muss ganz offen sagen, man geht hier wirklich Risiko ein. Mhm. Aber ich darf auch daran erinnern, dass wir gerade in meiner eigenen Fakultät ja auch Leute haben, die viel im Hochgebirge sind, ja, die am Gletscher sind, mhm, die unter Steilwänden arbeiten. Also das ist ein Thema, das alle betrifft. Ja, und ich kann nur wiederholen, bin auch viel im Bergbauern unterwegs, auch in alten, sehr alten. In einer Höhle fällt ganz selten ein Stein runter. In einem Bergbau passiert eher sowas, weil der Mensch das erst vor vielleicht wenigen hunderten oder tausenden Jahren geschaffen hat. Eine Höhle hat nun mal eine Größenordnung oder zwei mehr am Buckel und ist sozusagen stabiler. Aber wie das Beispiel Untersberg zeigt, auch da ist ein Stück Stein runtergefallen, ein Stück Lehm, um genau zu sein, und mhm, hat den Kollegen am Kopf getroffen. Also ja, der Teufel schläft nicht,
sozusagen. Ja. Sie haben aber vorher schon erwähnt, dass es gerade bei der Höhlenforschung oder dieses Anlaufen ab den 70er Jahren und des Erkennens, was für wertvolle Informationen darin stecken, dass das viel von Laien oder von einfach interessierten Menschen ausgegangen ist. Ist das bei Ihnen ähnlich? Haben Sie auch so eine Höhlenfaszination?
Das kann ich in dem Fall verneinen. Also ich hab nicht das nicht einen Vater oder eine Mutter gehabt, die mich in dieses Hobby eingeführt haben. Das ist eigentlich der üblichere Weg, dass man einfach vorbelastet ist vom Elternhaus oder von Freunden. Das war eher ein Zufall, dass ich in diese Thematik gegangen bin. Mhm. Ja, also es war ein Vortrag, den ich im Ausland gehört habe, von einem Kollegen, der mir die Augen geöffnet hat und gesagt, das war in den USA, habe ich gesagt, das könnte man eigentlich in Österreich auch machen. Und dann habe ich also mich dahinter geklemmt und habe, sagen wir, vertrautes Terrain verlassen, fachlich gesprochen, und mich in dieses Terrain gewagt. Und ja, ich bereue es nicht.
Ich bereue es bisher. Sie haben schon ziemlich viele Höhlen untersucht oder haben von dort Proben entnommen mit verschiedenen Kollegen von Ihnen, mit verschiedenen Teams. Gibt es eine Höhle, wo Sie sagen, die ist mir jetzt speziell in Erinnerung geblieben oder die ist ganz besonders wertvoll für was die Informationen, die Sie suchen, betrifft?
Für Ersteres würde ich doch nochmal auch aus patriotischem Grund die Höhle im Zillertal erwähnen. Mhm. Die sogenannte Spannagelhöhle, die man auch als Tourist zum Teil begehen kann, direkt am Hinterduxer Gletscher gelegen, weil ich eigentlich dort auch meine Sporen verdient habe, sozusagen als junger Wissenschaftler. Also insofern bin ich dieser Höhle sehr intensiv verbunden. Ich war da dutzende Mal drinnen, kenne aber auch nicht alle Teile und ist auch noch nicht, bei weitem nicht zu Ende erforscht. Die betrachte ich nach wie vor als eine Höhle, die mir persönlich emotional auch nahe liegt, wo ich viele Erlebnisse mit guten Kolleginnen und Kollegen habe und hoffentlich noch haben werde. Und wo es uns gelungen ist, auch schöne Ergebnisse zu erzielen, die diese Höhle und auch damit das Land ein bisschen bekannt gemacht haben. Ansonsten gibt es faszinierende Höhlen. Wir arbeiten derzeit an einem Projekt in Nevada, in einer ganz besonderen Höhle, die noch zum Teil unter Wasser steht, wo wir gerade begonnen haben mit einem großen Wissenschaftsprojekt. Also man kann die Höhlen eigentlich nicht so ranken, ja, und sagen, das ist die Nummer 1 und das ist die Nummer 4. Jede Höhle ist ein Unikat und auch naturgeschützt in Österreich übrigens.
Ja. Wenn Sie das, wie Sie angedeutet haben, schon das Potenzial der Höhlen für die Forschung, sehen Sie da für die Zukunft, haben Sie da spezielle Pläne, was aus den Höhlen noch, was Sie aus den Höhlen noch gerne herausholen würden?
Natürlich hat man immer irgendwelche Ambitionen und Pläne. Wir haben ein relativ umfangreiches Programm, das wir bereits vornach auf der Laborseite, was ich eigentlich noch gar nicht erwähnt habe, dank guter, sehr guter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wir da auch recht gut aufgestellt. Das allein zu halten ist einmal schon ein Ziel, das ich unbedingt auch als solches erwähnen möchte. Bezüglich Höhlen würde ich es einfach sehr schön finden, wenn es uns gelänge, diese historische Arbeit in Richtung, dass wir eine Art Klimakalender erstellen, erfolgreich weiterzuführen. Da gibt es noch einige Hürden, sage ich mal, einige Herausforderungen zu meistern. Wir haben gerade eben vor kurzem eine Studie veröffentlichen können, die auch zeigt, was das Potenzial ist, aber das 3 Jahre gedauert. Mhm. Also man sieht, das ist nicht so auf Knopfdruck zu erzielen. Die Anforderungen, die gestellt werden, international sind sehr hoch. Aber ich weiß einfach, dass es noch ein sehr hohes Potenzial gibt. Spannende Höhlen, und am meisten macht mir eigentlich Spaß, das mit engagierten Leuten zu machen. Also da muss ich sagen, würde ich eigentlich die Hauptenergie verwenden wollen in Zukunft auch, dass das in diesem Sinne weitergeführt wird.
Auch weil Sie, wenn ich Sie richtig verstehe, auch deshalb weitergeführt, weil Sie letztlich, man schon sagen kann, dass es jetzt, wenn wir gerade auch Mitteleuropa oder den Alpenraum anschauen, in den Höhlen Informationen gespeichert sind, die wir so weit zurück sonst einfach nicht bekommen könnten, unterm Strich. Verstehe ich Sie da richtig?
Das ist richtig, ja. Ich kann das vielleicht in einem Beispiel untermauern. Mhm. Wie wir gerade besprochen haben, leben wir in einer klimamäßig sehr anormalen Zeit, möchte ich fast sagen. Das sind ungefähr nur 10% der letzten Millionen Jahre sind so wie jetzt, grob gesprochen. Das heißt, 90% der Zeit waren andere Klimabedingungen. Aber uns interessiert es primär jetzt nicht das eiszeitliche Klima, sondern wie könnte so eine Warmzeit sich weiterentwickeln, welche Klimaüberraschungen sind da möglich. Und deswegen ist es sehr interessant, sich auch frühere Warmzeiten interglaziale anzuschauen. Und da muss man schon einmal mindestens 100.000 Jahre zurückgehen. Und dann hat man die sogenannte letzte Warmzeit. Wenn man noch eine anschaut, muss man über 200.000 Jahre zurückgehen. Aber die spannendste eigentlich, nach dem, was wir international wissen, und die der unserer heutigen Zeit am ähnlichsten ist, die war vor 420.000 Jahren. Also das ist schon eine Dimension, wo man tief Luft holen muss, auch in meiner Sparte. Aber die Frau Gina Mosley, die jetzt seit einigen Jahren bei uns ist, die hat eben ein Projekt jetzt auch gerade bewilligt bekommen, wo sie diese Zeit explizit anschauen will.
Und wir haben eine Zeit, die vergleichbar ist mit der jetzigen.
Ja, das hat im Wissenschaftsjargon den Namen Stadium 11. Mhm. Sie hat eigentlich in den Alpen keinen Namen, weil wir sie nicht dingfest machen konnten. Es gibt alte Namen wie Mindel, Riss und so weiter. Aber wir wissen nicht genau, wem das entspricht. Deswegen verwende ich diesen Begriff eigentlich nicht gerne. Aber das ist eine Zeit, wo wir wissen, da war es sogar noch länger und zwar ein bisschen noch wärmer wie heute, und wahrscheinlich auch die Eisschilde waren sehr klein, was ja auch interessant ist für die Zukunft. Der Meeresspiegel war vielleicht 20 Meter höher, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Und auch das ist ein Blick vielleicht in eine warme, ferne Zukunft. Und aus der Zeit wissen wir in Österreich, in den Alpen, Mitteleuropa, also sehr, sehr wenig. Das ist sehr reizvoll, weil da ist man wirklich vorneweg dabei. Und wir haben wirklich mit diesem Archiv Tropfstein, die nicht sehr groß, aber doch die reelle Chance, was beitragen zu können. Wir haben solche Proben bereits gefunden, seit wir den Antrag nicht geschrieben und die Gutachter überzeugen können, dass das Ganze Erfolg hat. Aber da sehe ich also auf jeden Fall eine spannende, wenn auch riskante Forschung, die da nächstes Jahr beginnen wird.
Mhm. Inwiefern riskant?
Insofern, weil die Proben einfach sehr alt sind. Mhm. Es ist fast 500.000 Jahre alt. Auch in den Höhlen nagt der Zahn der Zeit, auch nicht so stark wie in der Oberfläche, wo Schluchten ausgeschürft werden und Berge zusammenstürzen. Aber wir haben auch hier Zerstörungs- und Verwitterungsprozesse im langsamen Stil. Und das kann bedeuten, dass so manche Probe, die optisch schön und interessant aussieht, sich dann als schwierig und problematisch herausstellt. Das heißt, unsere Datenlage wird nicht so toll sein wie für eine Untersuchung, die wir gerade jetzt über die letzte Eiszeit gemacht haben. weil einfach jedes Material auch seltener wird. Also wir müssen da wirklich auch sehr gezielte Studien machen, um Höhlen vielleicht noch zu finden, die wir bislang nicht auf unserem Radarschirm hatten. Deswegen ist die Studie auch alpenweit angelegt und wir werden das auch hier von der Schweiz bis nach Ostösterreich aktiv sein.
Die Tropfsteine geben für den Alpenraum Informationen, die sehr weit zurückgehen, die man sonst in der Form nicht bekommen könnte. Was nehmen Sie denn genauer aus den Tropfsteinen raus? Wie kann man aus einem, Sie haben schon gesagt, das sind die Wassertropfen und das Wasser enthält die Informationen, die dann Aufschluss auf die Witterungsbedingungen geben. Wie genau kann man das zum Beispiel in einem 480.000 Jahre alten Probe machen?
Man kann es einmal auf der ersten Ebene ganz einfach so skizzieren, dass wenn der Tropfstein über diese Zeit existiert hat oder gewachsen ist, dann sagt das schon mal schon fundamental aus, da muss es über 0 Grad gehabt haben in der Höhle. Da muss ich noch gar keine Untersuchung im weiteren Sinne gemacht haben. Nur wenn ich die Datierung, das heißt bei der Altersbestimmung, gemacht habe und feststellen kann, über diesen Zeitintervall habe ich an dieser Lokalität in den Alpen auf der Höhe oder in einem anderen Raum diese Ablagerung von diesem Mineralkalzit, dann brauche ich mir gar keine Frage stellen. Ich weiß ganz sicher, es muss mindestens positive Temperatur gehabt haben. Sonst wäre das ja abgefroren und ich hätte keinen Tropfen, kein fließendes Wasser. Das klingt jetzt banal, aber ist schon eine fundamentale Aussage, wenn man denkt, wenn man ein Forschungsprojekt mit Kollegen Juri Dublanski laufen über Sibirien und Ural. Und dort haben wir eindeutig heute Gebiete, wo Permafrost sind. Also wo der Boden bis auf eine kleine, geringmächtige Schicht nicht auftaut im Sommer. Und es gibt Höhlen in dem Raum, die haben Tropfsteine. Also das ist ein klares Beispiel. Es muss zu gewissen Zeiten, die in diesen Tropfsteinen gespeichert sind, der Permafrost weg gewesen sein. Mhm. Das ist die erste Schiene, die man machen kann, die gerade im hochalpinen Raum sehr interessant ist, weil man hier nah an dieser 0-Grad-Linie liegt und die auch fundamental wichtig ist für die ganze Gletschergeschichte auch. Wenn man dann jetzt näher reinschaut, dann kann man sich zum Beispiel mit der Struktur des Tropfsteins anschauen, das beschäftigen. Das sind mitunter gut erkennbare, manchmal schwer erkennbare einzelne Lagen, wie wenn man einen Baum oder auch eine Muschelschale, eine dicke aufschneidet und dann mit dem Mikroskop und dem Lupe anschaut, sieht man also Strukturen, die, wenn man entsprechende Informationen hat, auch als jahreslang interpretieren kann. Und die Dicke der Lagen muss ja auch irgendwas aussagen über das Wohlergehen des Tropfsteins, sprich, wie viel Wasser ist runtergetropft, wie mineralisiert war es. Und das kann ich dann mit einigen fachlichen Informationen kann ich das zumindest qualitativ übersetzen in Intervalle, wo es feuchter war und trockener war. Das ist gerade für Gebiete, die in der Nähe von Wüsten liegen, sehr spannend. Wir arbeiten mit Marc Lütscher zum Beispiel in einem beginnenden Projekt in Tunesien, wo man vom Mittelmeer nach Süden wirklich von einem humiden Gebiet, also einem feuchten Gebiet, in eine Vollwüste geht. Und da haben wir im Süden Tunesiens jetzt Brom untersucht und sind dabei, diese Untersuchung, da findet man Tropfsteine drin, wo es heute fast knochentrocken ist. Und die haben auch mit Unterlagen. Also das zeigt auf, dass ich dann durchaus auch Aussagen machen kann über Niederschlag, nicht nur über die Temperatur. Ja. Also es hängt ein bisschen vom Klimagebiet ab, in dem man sich befindet. Und der dritte Schritt, eigentlich der, was dann der arbeitsaufwendigste ist, wäre dann explizit im Labor das Stück genau anzuschauen und mit verschiedenen Methoden sozusagen die chemischen Spuren herauszumessen. Das ist relativ umfangreich, da sind wir auch relativ gut aufgestellt analytisch, um ähnlich wie in einem Eisbohrkern Lage für Lage zu beproben, dann über Spurenelemente, aber auch über die Isotopen von gewissen Elementen dann auszusagen, aha, hier hat es eine Änderung gegeben. Wie die Änderung genau interpretiert wird, hängt wieder von der Lokalität zum Teil ab. Also das, was für Tunesien gilt, muss nicht für Norwegen gelten.
Ja. Mhm. Sie haben jetzt Grönland erwähnt, das gilt ja so als Vorzeigebeispiel, was Klimageschichte betrifft, weil es durch diese Eisbohrkerne relativ genau rekonstruiert wurde. Ist die Alpenregion auf einen geht die einen in eine ähnliche Richtung? Ist das, in, denken Sie, in absehbarer Zeit dank der Höhlen auch oder dank der Ablagerungen in den Höhlen sozusagen flächendeckender sein?
Also zum Teil ist es bereits schon gemacht. Wir sind auch am Rande beteiligt an einer Studie, die chinesische Kollegen machen. Und die haben mittlerweile einen Kalender, möchte ich fast sagen, über die letzten, publiziert sind es 420.000 Jahre, unpubliziert sind es über 600.000 Jahre für dieses Gebiet dort in China, also Monsungebiet, völlig andere Region als in Alpen, nur allein basierend auf solchen Tropfsteinbildungen. Das ist also weltweit einzigartig und wird so schnell nicht gemacht werden. Aber nur zum Beispiel gibt es auch im Bereich südlich des Mittelmeers in Israel eine sehr aktive Gruppe an Höhlen, die haben eine solche Zeitreihe bis etwa 250.000 Jahren zurück. In den Alpen haben wir ein bisschen, größere Herausforderungen, weil wir immer diese großen Eisvorstöße hatten, die sich, sagen wir zumindest, in gewissen Bereichen ausgewirkt haben, dass wir doch Lücken auch in der Zeitskala haben. Also insofern bin ich bezüglich der Vollständigkeit nicht so überzeugt, dass die Alpen ein guter Punkt sind, aber sie sind, und das macht die Alpen sehr attraktiv, sind wesentlich sensitiver von der Region her. Das weiß man auch, der Klimaanstieg, der Temperaturanstieg, der instrumentell gemessen worden ist, ist in den Alpen fast doppelt so groß über die letzten 150 Jahre etwa als das Mittel der nördlichen Hemisphäre. Also sicher kein schlechter Punkt, hier in den Alpen Klimaforschung zu betreiben, bei weitem nicht nur die wir machen, sondern schon seit Jahrzehnten zurück, weil es eben ein Bereich ist, wo auch die Vegetation sehr sensibel reagiert. Stichwort, dass die Pflanzen in den Himmel wachsen, weil die Berge zu nieder sind. Also insofern sind die Alpen spannend, aber eben sie werden diesbezüglich nicht den Rang eines grönländischen Eiskernes bekommen, wo ich wirklich faktisch kontinuierlich eine Abfolge habe. Zumindest in gewissen Bereichen Grönlands. Mhm.
Sie haben jetzt durch die Beispiele, die Sie erwähnt haben, gezeigt, dass Sie da sehr international unterwegs sind, wie ich schon angedeutet habe. Ist da die Forscher-Community sozusagen international vernetzt und werden da irgendwo die ganzen Daten eingespeist? Weil ich denke, das sind ja sehr großes Datenvolumen wahrscheinlich auch, was aus diesen ganzen Untersuchungen rauskommt. Wie wird das dann vernetzt oder wie funktioniert da die Zusammenarbeit, wenn das über die ganze Welt sozusagen verstreut ist?
Ja, das ist eine sehr relevante Frage, die vor, wie ich begonnen habe, noch gar nicht im Tapet war eigentlich. Aber es ist tatsächlich zu beobachten, dass in den letzten 6, 8 Jahren fast eine Art Boom eingetreten ist auf diese Höhlen. Also ich kenne einige Kollegen auch persönlich, die sehr erfolgreich in etwa in Seen oder im Ozean geforscht haben und die jetzt so beginnen nach links zu schielen in Höhlen, die sie auch mit ihrem Inventar untersuchen. Also das ist sehr, sehr positiv und auch, denke ich, gut, aber es zeigt auch, dass es, wie Sie sagen, die Datenmengen steigen. Auch der Überblick wird schwerer zu behalten, gerade für Junge, für Doktoranden, die einsteigen, die müssen sich natürlich jetzt in größere Berge von Literatur durcharbeiten. Die Community ist nach wie vor wird nach wie vor, denke ich, von fast von Europäern mitkontrolliert. Wir haben ein gutes Standing weltweit. Amerika ist natürlich wie immer gut, aber keineswegs wesentlich besser wie Europa. Und die Community ist sehr kollegial, muss ich sagen. Also man hat einen sehr angenehmen Umgangston. Es ist noch nicht so groß wie vielleicht in manchen anderen Bereichen Naturwissenschaften, wo wirklich hunderte Gruppen existieren, sondern es existieren vielleicht 50 Gruppen oder so etwas weltweit, kleinere und größere. Und mein persönlicher Eindruck ist, dass wir eigentlich noch recht gut miteinander auskommen. Das macht auch irgendwie sehr viel aus, ob man gern in der Früh ins Büro geht und die E-Mails am Wochenende checkt oder ob man das mehr oder weniger zwanghaft dann machen muss.
Ja, also man kann schon davon sagen, dass die Daten so für zusammenfließen oder verfügbar sind, dass sie dann eben zum Beispiel für Klimamodellierungen direkt verwendet werden können.
Genau, das ist eigentlich Standard, auch außerhalb unseres Bereichs. Also es gibt weltweit 2, 3 Datenzentren, wo man die Daten, die erst einmal das normale Begutachterverfahren durchgelaufen haben, publiziert werden und dann, dass man die Daten noch in entsprechend leicht gut aufbereiteter Form darstellt und bereitstellt. Das macht man eigentlich genauso wie alle anderen seit Jahren. Und man wird einfach auch regelmäßig von Kollegen kontaktiert, schicken bitte eine Datensatz, ich brauche das. Mhm. Weil jeder will das eigentlich nochmal genau anschauen. Und also da sind wir Gott sei Dank in einer sehr befriedigenden Situation noch. Ja.
Ja. Es gibt einerseits noch viel Forschungsbedarf, wie Sie schon erwähnt haben, dass gerade die Höhlen sind, es gibt es so unglaublich viele, dass es noch viele Möglichkeiten der Forschung gibt. Andererseits gibt es auch schon viele Daten, die jetzt aus den Höhlen direkt für die historische Aufarbeitung des Klimas verwendet werden. Könnten Sie versuchen, das irgendwie zusammenzufassen? Was haben Sie denn durch diese Höhlenforschungen über das Klima gelernt? Was wir, wenn Sie auch sagen, ist ja noch relativ junge Disziplin.
Das muss man immer dazu sagen, da haben Sie völlig recht. Wir sind sozusagen in Österreich ja eigentlich die einzige Gruppe, die sich damit beschäftigt hat und beschäftigt derzeit. Nur als Vergleich in der Schweiz gibt es so eine Gruppe nicht mehr. Die wurde aufgelöst, weil dann der Kollege einen Ruf ins Ausland bekommen hat, was sehr schade ist. Also wir haben jetzt nicht 50 Jahre Wissen, auf die wir zurückblicken können und Vorarbeiter, die wie in anderen Disziplinen. Insofern sind wir noch tatsächlich eine junge Disziplin. Aber wenn Sie mich wirklich so direkt fragen, und wenn ich so zurückdenke, also wir sind jetzt etwa seit 15 Jahren im Geschäft mit den üblichen Startschwierigkeiten und den Holzwegen, die man begeht. Aber die interessanten Daten, die mir jetzt spontan in den Sinn kommen, betreffen eigentlich schon Untersuchungen, die wir in den Alpen gemacht haben, immer mit Kollegen im Ausland zusammen, vor allem mit Kollegen in Heidelberg, aber jetzt mehr auch mit USA und China, die einfach zeigen, wie die, wie wir sagen, Klimavariabilität, die Wechselhaftigkeit des Klimas jetzt konkret für den Alpenraum zu gewissen Zeiten in der Vergangenheit war. Man hat das gewusst, man hat das geahnt zum Teil, aber man hat sich nicht genau festlegen getraut, ist das jetzt wirklich so, weil die Daten es nicht hergegeben haben, die man etwa aus Mooren bekommen hat oder indem man eben Grönland bemüht hat, das immerhin fast 4000 Kilometer entfernt ist. Also insofern haben wir jetzt einfach die Datenbasis bezüglich der Dynamik des Klimas für die letzten, sage ich mal, 200.000 Jahre auf ziemlich robuste Füße stellen können. Das ist auch in den letzten Klimabericht, der vor wenigen Wochen erschienen ist, Österreichs hat es einfließen können, wo wir diese Daten nochmal alle auf den Tisch gelegt haben und verglichen haben und man was sagen muss, ja, hätten wir die Sinter, diese Höhlenablagerungen nicht, dann wären wir in einer wesentlich schlechteren Situation. Genauso, wenn wir das Holz nicht hätten für die letzten 10.000 Jahre, dann hätten wir nicht diesen wunderbaren Kalender, der benutzt werden kann, um Dinge ja genau datieren zu können, im Idealfall natürlich. Also insofern ist es wie bei einem Orchester, wo ein Instrument fehlt. Mhm. Ja.
Sie haben erwähnt, dass es viele Klimaschwankungen gegeben hat. Wie genau ist das zu verstehen?
Naja, dass es klimavariabel ist, ist eigentlich dem Otto-Normalverbraucher mittlerweile klar. Was die Wissenschaftler interessiert, ist erstens, wann gewisse Änderungen des Klimas aufgetreten sind. Sind sie regional oder global aufgetreten? Sind sie überall gleichzeitig aufgetreten? Natürlich dann letzte Frage, was ist die Kausalität? Was ist die Henne sozusagen? Und da hat man also weltweit wiederum durch die verschiedensten Klimauntersuchungen, jetzt spreche ich vor allem für die Paläoklimauntersuchungen, also die weiter zurückgehen, enorm viel dazugelernt. Also die grönländischen Eiskerne, die man damals Anfang der 90er Jahre gebohrt hat, wie man die untersucht hat und diese Klimakurve publiziert hat, gab es viel Kopfschütteln. Man hat geglaubt, das müssen Artefakte sein, das kann nicht die Realität, das Klima kann sowas nicht gemacht haben. Das war wirklich auch die Vermutung von seriösen Leuten damals. Und heute ist es in jedem Lehrbuch und sogar wahrscheinlich bald in den Mittelschullehrbüchern auch hoffentlich mal zu sehen. Das ist einfach ein Abbild dessen, was der Planet an Dynamik zeigen kann. Ich sitze ja hier als Geologe und wenn jetzt ein echter Hardrock-Geologe daneben sitzen würde, würde er wahrscheinlich lächeln und sagen, ja, müssen wir gerade ein bisschen weiter in der Geschichte zurückgehen, dann haben wir ganz andere Dynamiken und eine komplette Verheißung des Planeten, vermutlich vor 600 Millionen Jahren, die fast alles Leben auslöschte und Einschläge von extraterrestrischen Körpern und hausgemachte Katastrophen, die die Evolution massiv beeinflusst haben. Also sozusagen, wenn man es im größeren Kontext in der langen Zeit sieht, dann sind das eigentlich nur kleine Änderungen, aber wiederum auf mein eigenes Spiel, wie sich das Quartär beschränkt, der letzten 2,5 Millionen Jahre, sind das fundamental große Schwankungen. Ich darf nur daran erinnern, der Meeresspiegel hat um bis zu 130 Meter geschwankt vertikal. Das muss man sich mal vorstellen, da verschwindet die gesamte Nordsee. Das sind nicht unsere eigenen Daten, das ist schon lange bekannt. Mhm. Aber es ist doch eine ganz knallharte Zahl. Da gibt's einfach keinen Ärmelkanal. Oder? Da fließt der Fluss quer durch weit in den Atlantik hinaus und da mündet er aus in ein Meer. Die nördliche Adria war trocken. Das sind Dinge, die kann man auch einem Laien sagen, und der realisiert, aha, und das war nicht einmal vor 20.000 Jahren ist das noch der Fall gewesen. Ja. Es wird wiederkommen übrigens, also das ist jetzt keine Prophezeiung eines Hellsehers, aber dass die Erde diesen Klimarhythmus zeigt, das ist fix. Nur die Frage ist, wie wird das in der Zukunft verzögert werden, in welcher Intensität wird das auftreten. Aber alle Klimamodelle zeigen, dieser Rhythmus ist in der Erde drinnen und wird uns, so wie noch existieren, ich hoffe, in Jahrzehntausenden entsprechend treffen.
Das heißt, das ist den Rhythmus, den Sie ansprechen, das ist einer, der ist sozusagen unabhängig vom menschlichen Handeln da.
Das ist der, ich spreche jetzt vom natürlichen Klimawandel.
Ja.
Der die Erde geprägt hat, aufgrund hausgemachter Veränderungen, aber aufgrund einfach auch der Situation, dass eben die Erde gewisse Schwankungen zeigt in der Position ihrer Umlaufbahn. Das ist auch schon ein sehr altbekanntes Wissen. Und diese Informationen, die fließen natürlich auch in die Klimamodelle ein, sind aber kaum relevant oder fast nicht relevant, wenn man jetzt nur, unter Anführungszeichen, 50 Jahre in die Zukunft schaut. Da sind das konstant natürlich.
Also der menschliche Einfluss auf klimatische Entwicklung, der kommt dann sozusagen noch oben drauf.
Genau, das sitzt als markantes Signal, als immer stärker werdendes Signal auf dem natürlichen, wir sagen dem Antriebskräften oder Forcing auf Englisch, sitzt dann drauf. Das ist der anthropogene Anteil des Klimawandels. Mhm. Wobei man geteilter Meinung sein kann, wann dieser begonnen hat. Sicherlich mit Beginn der industriellen Revolution, war vielleicht schon ein bisschen früher.
Wenn es um Klimawandel und um diese Informationen geht, über die wir jetzt gesprochen haben, auch die Klimageschichte letztlich, Sie haben das selber schon angedeutet, dass es da um Klimamodellierungen auch für die Zukunft geht. Haben Sie da mit den Daten, die auch Sie dazu beitragen, irgendwie höhere Ziele im Sinne von den Menschen begreiflich machen, dass man mehr Sensibilität für das Thema aufbringen sollte?
Naja, sicher, man hat hehre Ziele, aber ich würde das eigentlich nicht so sehen wollen. Natürlich auch als Lehrer oder als Lehrender an der Universität hat man die Möglichkeit, das zu machen. In Lehrveranstaltungen, zum Beispiel für Lehramtskandidaten. Das mache ich auch bewusst so, dass ich versuche, eben auch die Leute zu sensibilisieren. Einerseits über diese Langfristigkeit, welche Dynamik kennt die Erde, und bis hin eben zur Frage, was bedeutet das für die Zukunft? Ja? Wenn wir also hier jetzt fossile Energieträger in CO2 umwandeln und ein Treibhausgas erzeugen, dass das entsprechend Wechselwirkungen in der Atmosphäre, in der Hydrosphäre, vor allem in der Biosphäre haben wird. Das ist eigentlich das Spannende, glaube ich, wo man eigentlich so richtig in den letzten 10, 20 Jahren begriffen hat, dass es alles so wirklich zusammenhängt, diese Vernetzung. Deswegen sagen wir auch, das Erdsystem oder Erdsystemforschung, Earth System Science ist das, denke ich, treffende Schlagwort. Wir können uns nicht abkapseln von der Eiswelt, von der Kryosphäre, oder die Atmosphäre kann nicht isoliert betrachtet werden vom Ozean. Je besser die Klimamodelle alle Komponenten umfassen, bis hin zum Mensch natürlich, desto realistischer sind diese Ergebnisse. Aber wenn das Klimamodell gewissermaßen gesagt bekommen muss, okay, da war die Verteilung der Vegetation so und hier haben wir dieses Eisschild und der Meeresspiegel war so und jetzt lauf mal, jetzt rechnen mal, dann habe ich natürlich ein System, das gewissermaßen künstlich in Schienen fährt. Und ich habe das über die letzten 20 Jahre ein bisschen als Beobachter, da ich ja selber kein Klimamodellierer bin, gesehen, es ist faszinierend zu sehen, wie realistisch und wie komplexer diese großen Modelle geworden sind. Wo man wirklich auch in Zukunft, denke ich, sehr optimistisch sein kann, wenn auch die Rechenleistung da mithält, was ja auch nicht ganz unwichtig ist, dass wir eigentlich die Dinge sehr gut von physikalischen Prinzipien her verstehen können.
Arbeiten Sie auch interdisziplinär?
Also ich habe eine ziemliche Hochachtung vor dem Begriff Inter- oder gar Transdisziplinarität. Ich würde sagen, ich bin ein Grenzgänger insofern, dass ich sehr gerne mit Leuten interagiere, die bis hin zur Archäologie oder auch Outreach, also bewusst auch Leiden, Nichtwissenschaftler, Elfenbein verlassen, aber aktiv im Sinne von Projekten noch nicht.
Haben Sie noch Zeit für andere Themen oder sind Sie in den letzten Jahren ganz tief in die Höhlenforschung reingewachsen?
Ja, ich denke, es hat mich genauso erwischt wie viele Kolleginnen und Kollegen. Man kann nicht um 16 Uhr Schluss machen. Das ist sicherlich einmal ein Statement, das ich am Anfang machen muss. Ich bin ein begeisterter Familienmensch, aber unsere Kinder sind beide erwachsen und gehen ihren eigenen Weg. Also insofern habe ich schon etwas mehr noch begonnen zu arbeiten als früher. Meine Frau kann das auch bestätigen. Aber es gibt Hobbys und ich bin sehr gern draußen. Also ich bin ein Naturmensch und insofern kann ich das ganz gut auch verbinden.
Ja, aber in der Forschung haben Sie den Fokus wirklich auf die Höhlen und was damit in Zusammenhang steht, gelegt.
Ja, das ist richtig. Und eben auch auf diese verwandten Archive, die wir also in den Alpen finden, also konkret Seeablagerungen. Das haben wir auch hier im Westen Österreichs recht engagiert begonnen. Wir haben auch noch ein eigenes Labor für Altersbestimmung, das der Kollege Michael Mayer leitet jetzt. Das habe ich damals mit aufgebaut. Auf das bin ich auch ein bisschen stolz. Das war dank der Berufung damals vor gut 10 Jahren möglich, dass wir auch hier eine neue Methode installieren konnten. Also auf der methodischen Seite gibt es immer Dinge, die man machen möchte und wenn man das nötige Kleingeld hat. Aber es macht keinen Spaß, wenn das nicht mit interessanten, engagierten Leuten passiert. Und das ist für mich halt der Schlüssel, muss ich sagen.
Ja, das Team rund um Sie.
Das Letzte, was ich machen möchte.
Ja. Sie haben das schon erwähnt, dass Sie auf die Thematik der Höhlen mehr oder weniger durch Zufall gekommen sind und nicht damit jetzt per se begonnen haben, sozusagen. Woher kommt denn grundsätzlich die Begeisterung für diese Thematik?
Ja gut, ich meine, als Geowissenschaftler wird man ja in der Richtung ausgebildet. Ich sage immer, die Erde vom Erdkern bis zur Bergspitze ist ja das Tätigkeitsfeld der Geowissenschaftler, der Erdwissenschaftler. Also das ist ein minimaler Sprung dann von dort zur Klimageschichte. Das ist fast ein natürlicher Weg. In meinem Gebiet bin ich einfach an einer sehr interessanten Schnittstelle. Eben, ich kann mit physischen Geografen, mit Glaziologen, mit Klimaforschern, mit Archäologen reden. Das kann ein Erdbebenforscher weniger. Der hat halt dann ganz andere Themen, mit denen er oder sie sich beschäftigen kann. Ich habe mich in der Vergangenheit mit durchaus anderen Dingen beschäftigt, wenn man meinen CV anschaut. Ich würde sagen, ich habe auch schon mal meine Mitarbeiter geschockt, indem ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich in 2, 3 Jahren noch das gleiche Thema bearbeiten werde. Weil Leben heißt letztendlich auch irgendwie Veränderung. Und ich bin jetzt heuer 50 geworden, was eigentlich so zum Nachdenken anregen sollte. Aber da wäre noch einige Zeit, um vielleicht noch einen anderen Versuchsballon zu starten. Trotzdem denke ich, sind wir gut beraten, wenn wir da entsprechend in der bewährten Richtung weiterforschen und das Feld nicht anderen überlassen.
Also da sehen Sie schon noch auch für die nächsten Jahre.
Es hält vor allem fit.
Ja.
So ein kleiner Nebeneffekt.
Ja, das denke ich mal, ja. Haben Sie jetzt in absehbarer Zeit größere Reisen oder wieder Höhlen? Oder wie ist das von den, das geht ja wahrscheinlich nicht das ganze Jahr über, oder? Gibt es also, da eine Hauptsaison für?
Ja, in den Alpen Begehung? Natürlich, wetterbedingt natürlich, das ist klar, wobei viele Höhlen auch im Winter zugänglich sind. Das ist gerade, wenn man dieses Monitoring betreibt, essentiell, dass man hier auch in der kalten Jahreszeit hingehen kann, ohne da verschüttet zu werden von der Lawine. Ich habe ein bisschen die Reisen reduziert, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber in der Arbeitsgruppe gibt es einige Leute, die spannende Projekte haben, ein paar habe ich erwähnt. Ja, ich persönlich habe im Sinn, einfach die Kooperationen auszuweiten, die wir haben, vor allem also mit Asien möchte ich weitermachen. Ich sehe da einen großen Markt, muss ich sagen, und spannende Möglichkeiten. Ansonsten versuche ich einfach dort mitzuhelfen und Mentor zu sein, wo in der Arbeitsgruppe Aktivitäten laufen. Und das ist, denke ich, eine Rolle, die man ausfüllen sollte und die mich eigentlich auch sehr freut und das ich sehr gerne mache. Und dazwischen gehe ich hier und dann mal in eine Höhle oder gar auf einen Bergspitz.
Herr Professor Spöttl, vielen Dank fürs Gespräch.
Es war mir ein Vergnügen. Glück tief.